Da getraut man sich gar nicht, noch etwas zu sagen nach so einem herrlichen Lied. Es ist schön, dass wir wieder miteinander singen dürfen. Und bald ist dann noch gleich möglich, aber dazu möchte ich später etwas sagen. Heute möchte ich etwas sagen zum Thema Gott ist treu und barmherzig. Gott ist treu und barmherzig. Muss ich es ein bisschen hindern? Ist so besser? Gut. Gott ist treu und barmherzig. Ihr habt die Frage bekommen, ihr habt Zeit gehabt, um zu überlegen, was würdet ihr machen oder was würdet ihr verändern, wenn ihr Bundesrat wäret? Und jetzt wollte ich mal hören, was ihr so parat habt. Im Chat habe ich die Frage auch gestellt, aber dort haben nicht so viel geantwortet, vielleicht kommt noch etwas. Wer getraut sich? Das ist doch so die typische Kinderfrage, ja, die man so stellt, oder? Oder vielleicht so, wenn man langsam Teenager wird, was würdest du verändern? René? Du wärst ehrlicher. Ja. Also was heisst das? Manchmal muss man, wenn man ehrlicher ist, dann tut man auch mehr wettern, oder?
Unter Umständen, ja.
Unter Umständen, ja. Gut, ja. Kurt, glaubst du, gell? Du würdest nichts verändern.
Ich würde so machen, wie wir das gemacht haben, die haben es gut gemacht.
Ja, gell, jetzt gerade in der Corona-Situation.
Nicht fehlerlos, aber sie haben mit dem besten Willen das Beste gegeben, was sie haben können.
Ja.
Das ist ja auch das Gremium, die müssen sich untereinander abstimmen, oder? Und das hat sie in die Tücken, das ist schwierig.
Genau, super. Also ich tue es für die im Livestream auch noch mal kurz wiederholen. Der Kurt hat gesagt, er würde nichts ändern, weil der Bundesrat hat es gut gemacht, jetzt gerade in der Corona-Situation. Und da muss man ja immer miteinander auch einen Weg finden. Genau. Will sonst noch jemand sagen, was er würde verändern, wenn er Bundesrat wäre? Ja, Markus?
Aha. Wir haben am Bund mit Gott geschlossen, damals.
Das Volk auf die Wurzeln hinweisen.
Vorwärts können, nicht viel weiter. Und einfach nochmal auf das hinweisen.
Genau, das Volk auf die Wurzeln hinweisen, wo wir herkommen. Warum, dass wir ein Schweizer Kreuz auf der Fahne haben, zum Beispiel. Das hat auch jemand im Chat geschrieben, hat geschrieben, zurück zum Evangelium. Genau. Die Frage ist dann, wie das gelingen kann, gell? Das ist eine andere Frage. Der Grund, warum ich die Frage gestellt habe, war, weil ich mit euch eine Geschichte anschauen aus dem Alten Testament zu einer Zeit, wo der David König war. Und der David war ganz ein spezieller König. Weil schon bevor er König geworden ist, hat es über ihn geheissen, hey, das ist ein Gott nach dem Herzen. Das ist ein Mensch nach dem Herzen von Gott. Das ist ein Mensch nach dem Herzen von Gott. Und das heisst nicht, dass er keine Fehler gemacht hat. Er hat relativ viele Fehler gemacht und die sind uns auch in der Bibel überliefert. Aber das heisst, er hat eine Gesinnung gehabt, die Gott gefallen hat. Die ihn gesucht hat. Und die Geschichte mit dem König David, die werden wir miteinander anschauen. Es ist nicht so eine bekannte Geschichte. Und sie steht im 2. Samuel, Kapitel 9. Ich lese gerade das ganze Kapitel 1 bis 13. Da heißt es: Eines Tages fragte David, ist noch irgendjemand aus Sauls Familie am Leben? Ich will ihnen Gutes tun, wie ich es Jonathan versprochen habe. Er ließ einen Mann namens Ziba rufen, der zu Sauls Dienern gehört hatte. Bist du Ziba? Fragte der König. Ja, Herr, antwortete Ziba. Da fragte der König ihn, ist aus Sauls Familie noch jemand am Leben? Wenn ja, möchte ich ihm in Gottes Namen Gutes tun. Ziba antwortete, ja, einer von Jonathans Söhnen ist noch am Leben, aber er ist an beiden Beinen gelähmt. Wo ist er? Fragte der König. In Lodabar, erwiderte Ziba, im Haus von Machir, dem Sohn Amie Is. David schickte nach ihm und ließ ihn aus Machirs Haus holen. Als Mephiboshet, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, zu David kam, warf er sich vor ihm nieder und verbeugte sich voller Ehrfurcht. Da sagte David, also du bist Mephiboshet. Und er antwortete, ja, ich bin dein Diener. Doch David antwortete, hab keine Angst, ich will dir Gutes tun, wie ich es deinem Vater Jonathan versprochen habe. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher deinem Großvater Saul gehörten, und du bist eingeladen, immer mit mir an einem Tisch zu essen. Mephiboshet warf sich erneut vor dem König zu Boden. Sollte der König zu einem toten Hund wie mir so gut sein? Bin ich das wert? Rief er aus. Dann ließ der König Ziba den Diener Sauls rufen und sagte, ich habe dem Enkel deines Herrn alles gegeben, was Saul und seiner Familie gehört hat. Du und deine Söhne und Knechte sollen das Land für ihn bebauen, die Ernte einbringen und so für seinen Unterhalt sorgen. Aber Mephiboshet selbst, der Enkel deines Herrn, wird immer bei mir an meinem Tisch essen. Ziba, der 15 Söhne und 20 Knechte hatte, antwortete, ja, mein Herr und König, ich werde tun, was du befiehlst. Und von da an aß Mephiboshet regelmäßig mit David zusammen, als wäre er einer seiner Söhne. Mephiboshet hatte einen kleinen Sohn namens Micha. Alle Mitglieder des Hauses von Ziba wurden Mephiboshets Diener, und Mephiboshet, dessen beide Beine gelähmt waren, wohnte in Jerusalem, um dort täglich mit dem König zu essen. Was für eine wunderbare Geschichte. Und als ich sie vor ein paar Wochen gelesen habe, hat sie mich so bewegt, weil in dieser Geschichte eben Gottes Treue und seine Barmherzigkeit so stark rauskommt. Das, was da in dieser Geschichte passiert, ist ein Bild dafür, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Und damit wir das ein bisschen verstehen können, muss ich aber ein bisschen ausholen. Also Gott ist treu. Der David ist König von Israel. Aber er ist relativ frisch König. Also er ist erst gerade eingesetzt worden, über das ganze Reich, hat ein paar Kriege können gewinnen, aber er hat sein Reich noch nicht so im Griff gehabt, dass er nicht hätte müssen Angst haben. Aber Gott hat ihn bestätigt und er hat dafür gesorgt, dass der David als König im ganzen Land ausgerufen und bekannt wird, anerkannt wird. Da hat es aber ein Problem gegeben im Voraus. Und zwar, links, das ist der David. Und vor dem David war der Saul König. Der Saul ist auf der rechten Seite zuoberst. Das Volk Israel ist jahrhundertelang ohne König ausgekommen, weil Gott hat wollen, ihr König sein. Aber die Israeliten, die haben so lange gestürmt bei Gott, sie haben gesagt, wir wollen auch einen König haben, so wie die Nachbarländer rundherum. Wir wollen auch, dass jemand uns so regiert. Und Gott hat dann nachgegeben und hat gesagt, okay, ich gebe euch den König. Und der erste König, den Gott so gegeben hat, war der Saul. Aber der Saul, der hat eigenmächtig gehandelt. Egoistisch. Schon irgendwie mit Gott, aber er hat nicht auf Gott vertraut. Er hat Sachen gemacht, wo Propheten gesagt haben, das darfst du nicht machen. Wo er genau gewusst hat, was Gott nicht, und er hat das gemacht. Und darum hat Gott gesagt am Saul, hey, ich will jemand anders als König. Nicht mehr dich, sondern ein Mann nach meinem Herzen. Aber der Saul hat nicht aufgegeben. Der Saul hat sich geklammert an seinen Thron. Und obwohl der David quasi schon gesalbt war als König der Propheten, hat er ihn nicht auf den Thron gelassen und hat ihn angegriffen, hat ihn bekämpft. Der Saul hatte auch noch einen Sohn, den Jonathan. Von dem haben wir auch gelesen, das ist der hier in der Mitte dargestellt. Und der Jonathan, das war ganz speziell, ein spezieller Mann gewesen, respektive eine ganz spezielle Beziehung aufentwickelt zum David. Nachdem der David gegen den Goliath, gegen den Ries gekämpft hat und ihn besiegt hat, heisst es, der Jonathan hat sein Herz an David verloren. Also er war jetzt nicht verliebt gewesen wie eine Frau, aber er hat ihn auch richtig bewundert. Und er hat sogar sein Kleid, seine Rüstung, sein Schwert, alles abgezogen und das dem David übergeben. Und der Jonathan war jetzt nicht irgendjemand, sondern der Prinz, der Nachfolger vom Saul, der eigentlich hätte König werden sollen. Und durch das, dass er ihm das Kleid und die Rüstung und alles gegeben hat, hat er eigentlich ausgedrückt, ich erkenne dich als König an. Das hat der Jonathan gemacht. Und die Freundschaft, die ist noch weitergegangen. Und sie haben miteinander in dem Sinn viel Zeit verbracht. Aber sie haben gemerkt, irgendwie geht das nicht. Solange der Saul König ist. Und dann haben sie etwas abgemacht miteinander. Im 1. Samuel 20, 14 bis 16 heißt es, oder die Zeit der Jonathan zum David, begegne mir, solange ich lebe, mit der treuen Liebe des Herrn, damit ich nicht sterbe. Und halte auch meiner Familie diese Treue, selbst wenn der Herr alle deine Feinde vernichtet. So schloss Jonathan einen Bund mit David und sagte, der Herr soll alle deine Feinde vernichten. Er sagt ihm da, hey, du sollst König werden, nicht ich. Und er sagt ihm, aber denk auch an meine Familie und zeig die Treue. Und dann am Ende von dem Kapitel 20 im Vers 42 zunderst, heißt es, schließlich sagte Jonathan zu David, geh in Frieden, denn wir haben einen Bund im Namen des Herrn geschlossen. Dafür wird der Herr zwischen uns und unseren Kindern für immer Zeuge sein. Und Gesundheit. Und an das Versprechen erinnert sich der König David. In dem Moment, wo er frisch, also in der Zwischenzeit ist der Saul und der Jonathan sind gestorben und der David ist unumstritten der König, aber frisch. Und in dem Moment erinnert er sich an das Versprechen, das er am Jonathan gegeben hat. Er könnte andere Sachen machen. Er müsste wahrscheinlich sogar andere Sachen machen, von aussen gesehen. Er müsste noch mehr die Städte befestigen. Er müsste noch mehr die Armee ausbilden. Er müsste noch mehr die Feinde, die rundherum sind, die seinen Königsthron strittig machen, müsste er noch mehr bekämpfen. Und was macht er? Er denkt an ein Versprechen, das er gegeben hat. Ein Versprechen, das nicht auffallen würde, wenn er es vergessen würde. Oder wenn er sich nicht daran halten würde. Nur Gott würde es mitbekommen. Alle anderen nicht. Das haben der Jonathan und der David untereinander ausgemacht. Aber der David nimmt sich Zeit und er investiert, damit er sein Versprechen, das er gegeben hat, in jungen Jahren, dass er das haltet. Er hebt Wort, er macht, was er verspricht, was er versprochen hat. Der Jonathan hat sich auf den David verlassen, sogar nach seinem eigenen Tod. Oder? Der David ist treu, sogar in scheinbar kleinen Sachen. Wir würden nicht sagen, der Bundesrat hat jetzt so eine Aufgabe oder der König, die Könige damals. Aber der David hat das gemacht. Der David ist ein Mann nach dem Herzen von Gott und er hat das gemacht, weil Gott eben auch treu ist. Gott steht zu dem, was er sagt. Gott haltet das, was er verspricht. Und zwar immer und jederzeit. Das ist eine wesentliche Eigenschaft von Gott, eine zentrale Eigenschaft. Und im Psalm 33, Vers 4, dort lesen wir das auch. Denn das Wort des Herrn ist wahr und das, was er tut, auf das kann man sich verlassen. Gott treibt das, was er verspricht, das hat er. Und er gibt keine leeren Versprechen. Wir reden in unserem Zusammenhang häufig von Verheißungen, wenn wir von diesen Versprechen reden, die Gott uns gibt. Und ich glaube, wir müssen noch mehr über die Verheißungen reden, über die Versprechen, die Gott uns gibt. Wir müssen mehr über das reden, was er haltet, was gilt. Weil das, was er sagt, das gilt. Auf das ist wahr. Und das, was er macht, auf das können wir uns verlassen. Lasst uns mehr über die Verheißungen von Gott reden, was er dir, was er mir, was er uns auch als Gemeinde, als FEG verspricht. Und vielleicht sagst du, ja, das mache ich auch. Ich habe so einen Vers bei mir daheim, am Spiegel oder über dem Bett an die Decke, jeden Morgen, wenn ich aufwache, lese ich den und nimm den für mich. Und das ist auch wunderbar, das ist super, das sollen wir machen. Aber Gott verspricht, oder ich muss es anders sagen, die Sprüche oder die Vers, das sind ja meistens dann die schönen Vers, die man lesen und findet, ja, das tut jetzt meinem Herz gut. Du hast jetzt ein bisschen abspielen, ich meine es nicht ganz so extrem, aber so Kalendersprüchvers, oder? Das sind Sachen, die Gott verspricht. Aber Gott verspricht auch noch andere Sachen. Er verspricht nicht immer nur das Schöne, sondern er verspricht auch die andere Seite. Und da habe ich einen Vers als Beispiel mitgenommen, aus Sprüch 3, Vers 34. Und da heißt: Die überheblichen Spötter trifft sein Spott, also der von Gott, aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Und wir Menschen von heute, wir haben, ja, vielleicht ist es nicht nur von heute, aber heute auf jeden Fall auch, wir haben die Tendenz, dass wir dann gerne einfach den zweiten Teil sehen. Ja, der, der demütig ist, der, der wenig von sich denkt, ja, dort wendet er sich mit Liebe zu Gott. Aber da gibt es noch einen ersten Teil. Der erste Teil, wo es heisst, der überheblich ist, der trifft seinen Spott. Oder eine andere Übersetzung sagt, er wehrt den Hochmütigen. Hochmütig heisst, die stolz sind, die auf sich selber bauen. Und ich glaube, es tut uns auch gut, wenn wir uns die Verheißung, die Versprechen ganz anschauen. Und nicht nur die schönen, die uns so gut gefallen und die nehmen, sondern auch die anderen, weil die meint Gott genauso ernst. Zu denen steht Gott genauso. Und das meint im Grunde genommen auch treu sein. Treu sein heisst zu dem stehen, was man sagt. Hast du das auch schon mal erlebt, dass jemand dir etwas versprochen hat? Und dann noch gesagt hat, ja, mache ich ganz sicher. Und dann ist es nicht passiert. Er hat das nicht gemacht. Also ich habe mal, da bin ich etwa 16 gewesen, habe ich mit einem Freund abgemacht, der war ein bisschen älter gewesen, der hat schon Auto fahren und hat ein eigenes Auto gehabt, dass wir am Abend miteinander nicht mit hergehen. Und er hat gesagt, hey komm, ich habe jetzt gerade frisch die Autoprüfung gemacht und ein Auto, ich hole dich ab, ist gut. Und er hat gesagt, ja ist gut, wann holst du mich ab? Er hat gesagt, am 5 Uhr. Dann habe ich gesagt, gut, ich mache mich um 5 Uhr dort an der Kreuzung parat. Dann um 4 vor 5 Uhr aus dem Haus, oder einfach so relativ knapp. Und dann ist schon 5 Uhr gewesen, als ich bei der Kreuzung war. Dann dachte ich, oh, bin ich schon zu spät. Dann habe ich die Richtung geschaut, wo er her müsste kommen. Nein, das ist er nicht. Dann habe ich die Richtung geschaut, wo wir her wollen. Nein, weitergefahren ist auch noch nicht. Okay, Glück gehabt. Und dann habe ich gewartet. Und dann habe ich gewartet und dann ist 5 abgeworden, und 10 abgeworden. Handy, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin nicht auf die Idee gekommen, anzuläuten mit dem Handy. Aber einfach gewartet dort, 4 abgeworden. Es hat schon Handys gegeben, ja. Das hat es schon gegeben. Und kurz vor der halben kommt er plötzlich an. Und so als 16-Jähriger, ich weiß nicht, ob du dich noch magst erinnern, wo du 16 warst, gewisse sind ja nicht dran, he? Im Alter her. Aber so eine halbe Stunde warten auf jemanden an einer Kreuzung, also das war dann eine Ewigkeit gewesen. Und dann kommt er und tut nichts dergleichen. He? Ja, kannst einsteigen, komm, wir gehen. Ja. Also, ja, wenn Leute einem etwas versprechen, wenn man etwas abmacht und es wird nicht gehalten. Gell? Und jetzt kann man sagen, ja, Zeit, wenn jemand nicht so pünktlich ist, ist es nicht so schlimm. Und das stimmt schon, es gibt viel schlimmere Sachen. Und ich bin sicher, du bist auch schon einmal enttäuscht worden. Bei etwas, wo dir versprochen worden ist. Aber Gott, er ist treu. Er enttäuscht nicht. Genauso wie der David da am Jonathan ein Versprechen gegeben hat, schon vor langer Zeit, lang bevor das passiert ist. Da. Und er hat sich daran gehalten. Er hat daran gedacht und hat das so gelebt. Und genauso macht das Gott mit uns. Gott ist treu. Gott ist aber auch barmherzig. Was Gott da macht mit dem Mephibosheth, ich finde das etwas Unglaubliches. Der Mephibosheth ist ja eben der Enkel vom Saul, von seinem Widersacher. Der Saul hat den David sogar probiert umzubringen, mehrmals. Und eigentlich war es damals sowieso üblich, dass wenn eine neue Familie, eine neue Dynastie auf den Thron kommt, dann tut man die andere Dynastie, die andere Familie, komplett auslöschen. Damit es keine kleinste Möglichkeit mehr gibt, dass die irgendwie könnten Anspruch auf den Thron erheben. Und der David macht das Gegenteil. Er fragt, gibt es noch jemanden, der zu dieser Dynastie gehört? Und dann sagt der Diener vom Saul, der Ziba, ja, es gibt noch einen, den Mephibosheth. Und ich weiß nicht, also wenn ich mir diese Szene vorstelle, wie der Mephibosheth in den Thronsaal hineingeht, ein Krüppel, beide Beine gelähmt und auf die Knie geht. Und er weiß genau, eigentlich habe ich nichts zu suchen da, in diesem Thronsaal. Und das ist eigentlich keine gute Botschaft oder keine gute Sache, dass ich jetzt da bin. Darum sagt der David auch, du musst keine Angst haben, ich habe gute Nachrichten für dich. Und dann gibt er ihm das Land, das Saul seinem Grossvater gehört hat, als Besitz zurück. Und das war garantiert nicht wenig. So als König hat man ein Stückchen Privatbesitz gehabt. Und er gibt ihm noch ein höheres Recht. Er gibt ihm das Recht, am Tisch vom König mitzuessen. An einem Krüppel, an einem Gelähmten. Genauso macht das Gott auch. Gott ist barmherzig. Gott hat auf uns Menschen geschaut und hat gesehen, ja, wir sind getrennt von ihm. Wir sind verloren, wir gehen unseren eigenen Weg. Und er hat einen Schritt auf uns zugemacht. Aber wir selber, wir sind nicht würdig, zu Gott zu kommen. Der Mephibosheth war nicht würdig, zum David zu kommen. Aus verschiedenen Gründen. Er hat zu der Gegnerfamilie gehört. Er war ein Krüppel. Und wir sind vielleicht nicht an beiden Beinen gelähmt, oder die wenigsten von uns. Aber wir sind geistliche Lahme. Weil wir machen nicht das, was Gott möchte von uns. Gott hat uns gemacht, damit wir ihn lieben und dass wir die Menschen um uns herum lieben. Wie häufig vergessen wir Gott? Denken wir gar nicht daran, dass er da ist. Und eben, dass er es gut meint mit uns, dass er treu ist. Und manchmal tun wir ihn vielleicht sogar verfluchen. Sagen vielleicht sogar, eigentlich hätte ich dich gar nie kennenlernen wollen. Wir machen Sachen, wo wir genau wissen, dass wir die nicht machen sollten. Wie häufig denken wir mehr an uns selber als an den Nächsten, als an den anderen? Wie häufig sind uns die Leute um uns herum egal? Aber Gott sagt, ich will, dass ihr die Menschen um euch herum liebt. Und das ist eine geistliche Armut. Wir sind geistlich verkrüppelt. Wir sind nicht an dem Ort, wo wir gedacht wären, zum sein. Gott hat uns Menschen gemacht, damit wir mit ihm im Thronsaal, im Königssaal sind. Aber wir Menschen, wir entscheiden uns gegen ihn, haben uns gegen ihn entschieden und haben darum kein Recht mehr, in dem Thronsaal inne zu sein. Aber Gott macht einen Schritt auf uns zu. Gott sagt, ich habe eine gute Botschaft für dich. Ich habe eine gute Botschaft für euch alle. Ich habe nämlich meinen Sohn auf die Welt geschickt, weil ich euch so lieb habe, damit jeder, der an mich glaubt, der mir vertraut, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist Barmherzigkeit. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen genauer anschauen, Barmherzigkeit, was es heisst. Es ist fast ähnlich wie Gnade. Es sind verwandt, die beiden Begriffe. Und doch sind sie ein bisschen unterschiedlich. Barmherzigkeit ist quasi wie das Motiv, wo man danach handelt. Ich habe mir überlegt, was gibt es für ein Bild, das man da könnte bringen könnte. Und vielleicht haben die ein oder andere einen Hund von euch daheim. Und Hunde, die sind ja Weltmeister im Hundeblick auflegen. Oder? Wenn sie Hunger haben oder wenn sie etwas falsch gemacht haben und das wissen, dann schauen sie dann so schräg und dann aufmachen ganz grosse Augen. Und wenn du dann so vorne dran stehst und dann anschaust und merkst, oh, irgendwie kann ich gar nicht mehr so böse sein. Das ist das Gefühl von der Barmherzigkeit. Also wir haben ja daheim auch Degus. Und wenn man die Tür aufmacht, dann kommen sie auch gerade führen. Und haben Hunger und betteln nach Futter quasi. Und das ist irgendwie so süß, da kann man gar nicht anders als etwas zu essen geben. Also das ist vielleicht so das Gefühl von Barmherzigkeit, das aufkommt. Gnade ist dann all das, was man eben gibt. Das Futter oder Streicheln. Das sind quasi wie Gaben. Gnade ist, das kommt dann aus der Barmherzigkeit raus. Und Gott ist barmherzig mit uns, aber nicht, weil wir einen guten Hundeblick auflegen. Das funktioniert bei ihm nicht. Sondern er ist barmherzig, weil er barmherzig ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Aber es bedeutet, er ist in Person barmherzig. Er ist Barmherzigkeit in Person. Und darum kann er gar nicht anders als barmherzig sein. Und er beschenkt uns. Das ist seine Gnade. Und Gnade, wenn man von der Gnade redet und die Amix ein bisschen erklären wollen, dann sagen wir ja meistens, ja, das ist ein unverdientes Geschenk, Gnade. Und die Definition ist eigentlich komplett falsch. Weil ja, für uns, die das Geschenk bekommen, die gute Botschaft hören, ist es gratis, ist es unverdient. Aber jemand hat es verdient. Das ist wie immer, wenn ein Geschenk da ist, irgendjemand hat das Geschenk organisiert, hat Geld in die Hand genommen oder hat Zeit aufgewendet. Irgendjemand hat für das gezahlt. Und insofern ist die Gnade nicht unverdient, sondern sie ist verdient. Der David sagt da, ich will dir um deinen Vater Willen, um deinen Vater Jonathan, das, was ich ihm versprochen habe, um ihm sein Willen, will ich das dir alles retourgeben. Will ich dir, bin ich barmherzig und gebe dir alles, gebe dir mehr, als du dir überhaupt erwünscht hast oder erträumt hast. Um Jonathans Willen. Und so ist es auch bei Gott. Wir können nicht einen Hundeblick aufsetzen. Wir können nicht bei ihm betteln und sagen, gib, gib, gib. Und dann sagt er, ja okay, jetzt bin ich auch noch ein bisschen barmherzig da. Das ist umgekehrt. Er hat einen Schritt auf uns zugemacht. Er ist der, der handelt und sagt, komm an meinen Hof. Und ich gebe dir alles, was du brauchst. Und ich gebe dir noch mehr. Du darfst bei mir am Tisch sitzen. Mephibosheth, ich habe mal ein bisschen geschaut, was die Namen bedeuten, weil das ist immer speziell. Mephibosheth hat, als er geboren worden ist, hat er Meribal geheissen. Und das heisst eigentlich Krieger Gottes. Erst nachher, vielleicht kann ich die Geschichte auch noch kurz erwähnen, wie das gelähmt worden ist. Nämlich in dem Krieg war, wo der Jonathan und der Saul, also sein Vater und sein Großvater, umgekommen sind, hat die Amme vom Mephibosheth hat ihn geschnappt. Er war 5-jährig gewesen und ist mit ihm davon geritten. Aber dann auf der Flucht ist er ab dem Rössli runtergefallen und hat beide Beine gebrochen. Und von dann an heisst er Mephibosheth. Mephibosheth heisst so viel wie aus dem Mund kommt Schande. Was war sein Name denn? Haben ihm alle gesagt, Mephibosheth. Und wir haben ja in unserem Text habe ich auch gelesen, von wo das er kommt, wo das er gelebt hat. In dieser Zeit, in Lodebar. Und das heisst eigentlich Land ohne Weide. Also das war nichts Fruchtbares, dem Ort, dort, wo er gewohnt hat. Das war sein Zustand. Das ist der Zustand, wo wir Menschen auch drin sind. Wenn wir nicht mit Gott unterwegs sind. Aber er sagt, da ist die Tür zu meinem Palast. Ich will dich aufnehmen. Ich will, dass du bei mir bist. Und ich will dir alles geben, was du brauchst. Alles, was ich kann. Alles, was mir ist, soll auch dir gehören. Was nachher der Mephibosheth alles überkommt. Er bleibt ein Krüppel. Aber er darf am Tisch vom König essen. Er bekommt all die Länder von seinem Grossvater als Besitz. Es ist nicht mehr Lodebar, es ist nicht mehr ohne Weide. Es ist alles fruchtbares Land, das er bekommt. Er bekommt neue Diener, Knechte, die für ihn das Land bestellen, die für sein Essen sorgen, die für sein Geld sorgen. Plötzlich hat er Anerkennung, auch im Land. Und das ist das, was Gott uns auch schenkt. Er gibt uns ein neues Leben mit ihm. Wir dürfen an seinem Tisch sitzen, der voll deckt ist, reich deckt. Das ist die Geschichte, die Benny am Anfang gelesen hat. Hey, Gott möchte dir alles geben. Er ist barmherzig. Hast du das begriffen? Hast du das verstanden für dich? Und das ist ja nicht etwas, also ich höre häufig, wenn ich so mit Leuten, die sich mit dem Glauben schon ein bisschen auseinandergesetzt haben, aber von Jesus nichts wissen wollen, die sagen dann immer, ja, ihr Christen, ihr vertröstet ja immer so in die Zukunft, oder? So, ja, eben nach dem Tod, dann ist das ewige Leben und wenn Jesus wiederkommt und so. Aber das, was da beschrieben wird, ist, das ist jetzt, im Hier und Jetzt, dürfen wir in den Thronsaal gehen. Dürfen wir an den reichdeckten Tisch von Gott gehen? Dürfen wir mit ihm Gemeinschaft haben? Und was sagt da die Bibel, wie das der David ihn behandelt hat? Im Vers 11. Als wäre er einer seiner Söhne. Merkt ihr, das ist das Evangelium. Weil Gott sagt, hey, komm zu mir, nimm mich an und du wirst ein Kind von Gott. Du bekommst eine neue Familie. Und das, was der Mephibosheth erlebt hat, das hast du vielleicht auch erlebt. Und dann sag dir bewusst, das gilt jetzt. Jetzt darfst du so leben, immer zu Gott kommen, seine Nähe geniessen, all das, was er gibt im Überfluss, darfst du haben. Es ist jetzt schon Teil von dir und von deinem Leben. Brauch es. Nutze es. Ich möchte aber bei der Barmherzigkeit nicht stehen bleiben, einfach bei der Barmherzigkeit, die Gott uns gegenüber bringt. Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. In Lukas 6, Vers 36 heißt es: Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wie geht es dir, wenn du auf der Straße, auf deiner Trottoirseite, läuft dir einen entgegen, der offensichtlich behindert ist, der nicht richtig laufen kann? Was macht es denn in dir drin? Denkt, zieht sich so ein bisschen zusammen, denkt, oh, gehen wir lieber ein bisschen aus dem Weg? Oder wie schaust du die Person an? Gott ist nicht nur mit uns barmherzig, sondern er möchte auch, dass wir barmherzig sind mit anderen Leuten. Er möchte auch, dass wir unser Herz arm machen. Das heisst nämlich Barmherzigkeit. Unser Herz erniedrigen und anderen Personen offen begegnet. Und Jesus sagt selber, ich bin nicht gekommen zu denen, die gesund sind. Die brauchen keinen Arzt, die brauchen niemanden, der ihnen hilft. Ich bin zu denen gekommen, die Hilfe brauchen. Zu den Armen, zu den Schwachen, zu den Ausgestoßenen. Vor allem zu denen bin ich gekommen. Wie begegnest du denen Armen, Kranken, Schwachen, Ausgestoßenen? Gehst du ihnen aus dem Weg? Begegnest du ihnen, aber denkst immer noch, ja, aber eben die sind halt einfach ein bisschen anders. Und mit anders meint man meistens ein bisschen, ja, die sind ein bisschen am anderen Ende von der Gesellschaft, ein bisschen anders als ich. Oder begegnest du ihnen auf Augenhöhe? Oder vielleicht sogar ein bisschen drunter. Armherzigkeit. Das ist kein einfaches Thema, finde ich. Fordert mich auch selber raus. Wie gehen wir um mit Leid in der Gesellschaft? Aber ich glaube, das Problem müssen wir gar nicht lösen, wie das wir als Gesellschaft mit dem umgehen. Weil dann können wir einfach sagen, ja, die Regierung oder wer auch immer muss schauen. Die entscheidende Frage ist, wie gehst du mit diesen Leuten um? Wie schaust du sie an? Gott ist so barmherzig. Und wenn wir diese Barmherzigkeit weitergeben können, ich glaube, dann kommt ein bisschen mehr Himmel auf die Erde. Und ich wünsche mir das, dass das noch mehr passieren darf. Dass die FEG Langquart hier in Langquart bekannt sein darf als eine barmherzige Gemeinde. Das klingt zwar komisch, wenn dann die Leute umrufen, hey, da ist eine ganz barmherzige Gemeinde. Es wird niemand umrufen. Aber dass man weiss, hey, da darf man kommen. Da ist man angenommen. Da begegnen wir einander auf Augenhöhe. Weil niemand ist besser. Nur Gott ist der Beste. Gott ist treu und barmherzig. Er steht zu dem, was er macht, was er sagt und was er macht, ja. Das hebt er. Und wir können ihn auf das festnageln. Wir können ihm sagen, hey, Herr, du hast doch versprochen, dass du gerecht bist. Wieso bist du es da nicht? Und wir können mit ihm ringen. Er vertreibt das. Aber er steht auch zu dem, was er gesagt hat, was vielleicht nicht so schön ist, wo uns nicht gerade das Herz zum Springen zu springen lässt. Und auch das setzt er in Tat um. Gott ist barmherzig. In Person. Barmherzigkeit in Person. Und er macht allen Menschen das Angebot, hey, komm zu mir. In meine Familie. In meine Gemeinschaft. Und ich gebe dir alles und noch viel, viel mehr, als du brauchst. Und er möchte auch von uns, dass wir barmherzig sind. Ich tue noch beten. Herr, ich danke dir für die Geschichte von Mephibosheth. Aus dem Mund kommt Schande. Das war einmal. Der David hat ihn wieder aufgenommen und hat ihm die höchsten Würde verleiht, die man sich überhaupt vorstellen kann in diesem Reich. Er durfte wieder am Tisch von David essen. Und er hat ganz viel Land als Besitz bekommen. Und so bist auch du. Du rufst uns in deine Gemeinschaft. Du adoptierst uns. Wir dürfen wieder ein Kind sein von dir. Und du willst unsere Nähe, unsere Gemeinschaft. Wir dürfen wieder reinkommen. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Jesus Christus sich hergegeben hat. Weil er sich geopfert hat. Um seinen Willen dürfen wir zu dir kommen. Und da können wir nicht anders als Danke sagen. Und das einfach annehmen. Es ist Gnade, es ist unverdient für uns, aber du hast es für uns verdient. Und wir danken dir, dass du unser Herz auch weich machst gegenüber anderen, gegenüber denen, wo du begegnen willst. Dieses Evangelium, diese gute Botschaft, ist für all die, die selber zugeben können, ich bin schwach. Ich kann selber nicht mein Reich aufbauen. Aber ich kann mich dem König anschliessen, der der wahre König ist. Und er nimmt mich sogar in seine Familie auf. Wir bitten dich, wirk du mit deinem Geist, mit deiner Kraft heute an diesem Tag, vielleicht wenn wir die Geschichte nochmal nachlesen im 2. Samuel 9, aber geh du uns auch nachher. Ja, einfach in dieser Woche, du uns verändern. Mach du uns dir ähnlicher, dass wir auch treu sein und barmherzig sein. Amen.